Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber hochwürdiger Mitbruder, liebe ehrwürdige Schwestern, Geliebte im Herrn. Was wird wohl aus diesem Kind werden? So lautete die Frage der Nachbarn, des Zacharias und der Elisabeth angesichts der Geburt Johannes des Täufers, die mit so viel wunderbaren Zeichen umgeben war. Was wird wohl aus diesem Kind werden? So fragen wir uns wohl auch zuweilen, wenn wir es mit einem besonders leuchtenden, behüteten und begnadeten Kind zu tun haben. Ja, manchmal darf man solche wunderbaren Kinder erleben. Kinder, deren Leben von Anfang an unter einem Segenszeichen zu stehen scheint. Eine früh erwachte Seele, die sogleich allem Hohen und Heiligen gegenüber zugetan und aufgeschlossen ist und die sich dem Bösen sozusagen instinktiv abneigt. Für den erwachsenen Menschen mit seiner oft getrübten Vergangenheit, mit seinen vielen Lebenslügen und seinem oft künstlich unechten Betragen ist das dann recht beschämend. Solche Kinder gibt es nicht nur im rein menschlichen, sondern vor allem auch im religiösen Bereich. Kinder, die von ihren Eltern oder von ihren Autoritätspersonen nicht bei irgendwelchen bösen, sondern bei frommen Taten erwischt werden. Wir denken an die heilige Theresia von Lisieux, die sich aus eigenem Antrieb und ohne jemals etwas über das innere Gebet gehört zu haben, in ihrem Zimmer versteckte und stundenlang sich der Betrachtung hingab. Wir denken an Kinder wie den heiligen Aloysius oder die Seherkinder von Fatima, die sich in einem für uns erschütternden Ausmaß Bußübungen hingaben. Wir denken an Kinder, die aus einem inneren Herzensdrang heraus Taten der Frömmigkeit vollziehen. Wie ein Kind, das ich einmal bei einer Familienfreizeit beobachtete, wie es immer wieder verschwand und dann feststellte, dass es sich zurückzog, um die Blumen, die es auf einer Wiese gefunden hatte, zu einem Kreuz zu bringen, das von den Personen, denen das Haus gehörte, vollkommen vernachlässigt war. Kinder, die sich auch aus innerem Antrieb besonders um Notleidende und Ausgestoßene kümmern, die alles, was ihnen vielleicht gerade vorher von ihren Eltern als ein kostbares und begehrtes Geschenk übergeben wurde, vom Pausenbrot bis zu kostbaren Weihnachtsgaben, sogleich an Bedürftige weitergeben. Ja, wie steht man vor einem solchen Kind, wenn man als Erwachsener kaum wirklich etwas aus Liebe zu Gott und aus reiner Liebe zum Nächsten tut und stattdessen sich Rechnungen hingibt, wie viel muss ich investieren, um den allernotwendigsten Maßstäben zu entsprechen und dann noch irgendwie mein Heil zu erlangen? Wo genau beginnt die schwere Sünde, die ich dann ja notfalls auch noch beichten kann? Ansonsten aber ist die Erwachsenenwelt doch weithin geleitet von den Interessen Erfolg, Genuss, Ansehen und einfach seine Ruhe haben wollen. Hier wird dann ein Kind von der eben beschriebenen Art für den Erwachsenen wirklich zu einem prophetischen Gericht. Und liebe Gläubige, bei Kindern solcher Art haben wir die Gewissheit, dass alles ist nicht nur die Frucht einer guten Erziehung oder einfach eines günstig gelagerten Charakters, vielmehr ist Gott selbst am Werk. Seine Gnade, die sich einen Menschen für vielleicht große Aufgaben bereitet. Es ist ein derartiger Mensch, gleichsam ein heiliger Boden, den wir dann kaum zu betreten wagen, von dem wir ehrfürchtigen Abstand nehmen, selbst dann und gerade dann, wenn wir die Aufgabe der Erziehung eines solchen Menschen anvertraut bekommen hätten. Bis in unsere Zeit also hinein gibt es solche Kinder, der Gnade und der Erwählung. Und dennoch, man muss es der Wahrhaftigkeit halber sagen, gibt ein derartiger tief religiöser Beginn da noch keineswegs die sichere, die absolute Gewähr für später. Manchmal ist es bedauerlich bis erschreckend, wenn man dann einem entsprechenden Hoffnungsträger Jahre oder Jahrzehnte später begegnet, dieser religiös erloschene, dieser verweltlichte, in sündhafte Verhältnisse verstrickte, vielleicht sogar glaubens- und kirchenfeindliche Mensch, das soll jenes Kind von einstens sein. Man kann da nur noch auf eine vielleicht späte Bekehrung und die schlussendliche Rettung hoffen. Es ist allerdings, liebe Gläubige, verständlich, dass fromme Eltern und auch Seelsorger schon immer gerne dazu verhelfen wollten, dass solche Kinder der Gnade und des Wohlgefallens vor Gott und den Menschen aufwachsen. Und deshalb der Versuch, möglichst früh im günstigsten Sinne Einfluss auf die Seelen der Kleinen zu nehmen. Ein Beispiel aus der Praxis unserer hiesigen Pfarr- und Wallfahrtskirche. Sehr oft, wenn wir die Freude haben, eine Taufe zu vollziehen, also die Wiedergeburt eines Kindes aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zu erleben, dann begibt sich die Mutter nach der Chrisamsalbung mit dem Kind zur Kommunionbank, empfängt vom Priester den Muttersegen und vollzieht mit ihrem Kind, für ihr Kind, anstelle ihres Kindes eine Marienweihe, übergibt es also der allerseligsten Jungfrau Maria und durch sie dem dreifaltigen Gott. Das ist ein Ausdruck für den Wunsch, ein möglichst reiches Anfangskapital im übernatürlichen Sinne diesem Menschen mit auf den Weg zu geben. Dieser Wunsch ist uns aus der Heilsgeschichte bekannt. Sehr häufig tatsächlich finden wir bei den großen Gestalten eine solche frühestzeitige Weihe an Gott mit einer besonderen Erwählung und Sendung des Kindes zusammentreffend. Es gibt wahrhaft solche Kinder der Verheißung, etwa Samuel, der zunächst der Mutter geschenkt wurde, die kinderlos verblieben war. Und dann dem Priester Eli im Heiligtum von Shiloh übergeben wurde. Jener Samuel, den Gottes nachts rufen wird und der die Antwort gibt, rede Herr, dein Diener hört. Wir denken Johannes den Täufer, ebenfalls ein Kind, das aufgrund eines besonderen Eingreifens Gottes seinen alten Eltern, seiner unfruchtbaren Mutter geschenkt wurde, dazu erwählt, der Vorläufer des Herrn zu sein. Und nicht zu vergessen, unser Herr und Erlöser Jesus Christus selbst, wunderbar empfangen und dann von der Mutter im Tempel dargebracht. Sicher bei Maria nicht nur die Erfüllung, liebe Gläubige, des Gesetzesbuchstabens, sondern vollzogen im Geist der Hingabe dieses vom himmlischen Vater empfangenen Kindes an ihn zurück. Die Kirche wendet ja auf ihn, Jesus, die Worte des Psalmisten an, die ihn als das Schönste aller Menschenkinder preisen. In dem Evangelium wird bereits berichtet, dass er wuchs an Alter, an Weisheit und an Gnade vor Gott und den Menschen. Ja, viele unserer großen Heiligen sind von ihren Eltern zunächst erbetet worden und dann ganz früh Gott, sehr oft aber auch der allerseligsten Jungfrau Maria, dargebracht worden. Und in diesem Zusammenhang, liebe Gläubige, dürfen wir natürlich diejenige nicht vergessen, deren Fest wir heute feiern, Maria. Denn genau das ist das Tagesgeheimnis dieses 21. Novembers, Maria Opferung. Es ist zwar nur ein Ereignis aus dem Leben, aus der Kindheit der Gottesmutter angesprochen. Nach alter Überlieferung ist sie als Kind der betagten Eltern bereits im Tempel Gott dargebracht worden. Ja, Traditionen sprechen davon, Maria habe im Tempel zeitweise sozusagen als Tempeljungfrau gewohnt. Aber in diesem einen Geheimnis sind gleichsam alle Geheimnisse der Kindheit Mariens umfasst und verehrt. Man könnte deshalb das heutige Fest auch mit Recht das Fest der heiligen Kindheit der Gottesmutter nennen. Ja, liebe Gläubige, was für eine Kindheit mag das gewesen sein? Alles, was wir an den eben schon erwähnten und nicht erwähnten großen Heiligen bewundern und bestaunen, das war bei ihr ohne Zweifel in noch höherem Maße vorhanden, in besonderer Fülle. Verschiedene Legenden und Schauungen über die Kindheit Mariens sind vorhanden, doch wir brauchen sie eigentlich gar nicht. Denn wie von selbst tun sich uns in der frommen Betrachtung die Vorzüge dieses Kindes auf. Zunächst hat sie nach der Lehre der Kirche das größtdenkbare Anfangskapital. Sie ist unbefleckt empfangen, frei von allen Folgen der Erbsünde und mit vielen besonderen Gaben und Gnaden beschenkt. Ja, vor unserem inneren Auge ersteht daher das Bild eines wunderschönen Menschenkindes, eines solchen, dessen Reinheit und Klarheit uns wahrscheinlich alle beschämen und erschüttern würde. Sie ist dann von frühester Kindheit an auf den Wegen des Herrn geführt worden. Wir erkennen in diesem Kind eine vollkommen echte Frömmigkeit, die sein ganzes Leben durchdringt. Ein Leben, das noch im alttestamentlichen Judentum verhaftet ist, in seinen Gebeten, seinen Gesetzeswerken und seinen Frömmigkeitsübungen, aber ohne Zweifel bereits über das Alte Testament weit hinausragt, zu höherem, zu unendlich viel höherem bestimmt. Und damit verbunden war gewiss eine starke Neigung ihres Herzens und ihrer Seele zum Gebet. Ja, dieses Beten des Kindes Maria, unbelastet durch alle Schuld, alle Sünde, in einer ganz reinen Liebe als wundervoller Wohlgeruch zu Gott emporsteigend. Es ist sozusagen das Gebet des paradiesischen Menschen inmitten einer gefallenen Welt. Sie muss auch eine tiefe Vertrautheit gehabt haben, schon als Kind, mit der übernatürlichen Welt, insbesondere mit den heiligen Engeln. Wir erfahren ja aus dem Leben etwa der heiligen Hildegard von Bingen und anderer, dass sie bereits als Kind in einer fast selbstverständlichen Gemeinschaft mit diesen reinen Geistern Gottes lebte. Bei Maria war das ohne Zweifel in noch höherem Maße vorhanden. Und deshalb wird später der Erzengel Gabriel wie selbstverständlich bei ihr eintreten und mit ihr sprechen, so als hätte man schon immer Austausch miteinander gepflegt. Und in diesem Kind war auch der Drang zur Ganzhingabe an Gott, wie wir ihn aus dem Leben mancher edler Heiliger von früh auf kennen. Und es findet später dieser Drang zur jungfräulichen Hingabe seinen Ausdruck in dem Wort Mariens: Wie soll das geschehen, da ich einen Mann nicht erkenne? Für sie scheidet ohne Zweifel jede Hingabe, jede Ganzhingabe an einen Menschen aus, weil sie sich von Anfang an ganz zu Gott hingezogen fühlt und ihm auch hingibt. Wir erkennen in diesem Kind dann auch das Verlangen nach dem Heiligtum, nach dem Tempel zu Jerusalem, das Verlangen, das in den Psalmen und in den Gebeten des Alten Testamentes ständig besungen wird. In diese Richtung deutet dann eben die Überlieferung vom Wohnen Mariens im Tempel. In jener Stätte, wo sie später ihren Sohn wiederfinden wird. Kind, warum hast du uns das getan? Und die Antwort: Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ohne Zweifel, das Herz der Gottesmutter war auch im Kindesalter schon immer dort, wo das Haus des Vaters ist. Und wir sehen Maria von Anfang an als einen Menschen tiefer Liebe zum Nächsten. Das ist bei ihr ohne Zweifel immer wieder sichtbar geworden und zeigt sich dann später bei der prompten, direkten Hilfsbereitschaft gegenüber Elisabeth, ja bis heute in ihrer Hilfsbereitschaft uns armen Sündern gegenüber. Und Auch die Leidensbereitschaft der Gottesmutter mag sie schon früh gezeigt haben. Ob sie wohl freiwillige Buße, Verzichte und Opfer sich auferlegt hat? Sie hätte es nicht nötig gehabt, denn sie war frei von jeder Sünde. Aber wir sehen ja auch einen heiligen Aloysius, der uns als ein engelgleicher Jüngling geschildert wird, freiwillig Buße tun für die vielen, die in Sünde leben. Das Kind Maria mag eine in die Sünde verstrickte Welt mit geradezu staunend befremdenden Augen betrachtet haben. Und es hat ja ohne Zweifel jede Schuld gegenüber Gott, die sie miterleben musste, tief in ihr Herz geschnitten. Ja, liebe Gläubige, das ist ein wunderbarer Betrachtungsgegenstand. Die Geheimnisse der Kindheit Mariens. Überhaupt das Geheimnis einer christlichen und heiligen Kindheit. Von hier aus werden auch wir wieder erfüllt von der tiefen Sehnsucht nach dieser unverfälschten Reinheit und Schönheit. Wir verspüren ein Verlangen, heimzukehren in den heiligen Ursprung, aus dem wir stammen. Deshalb möge unser Gebet heute sein, dass wir durch Maria dieses wunderbare, dieses einzigartige Gotteskind zur wahren geistlichen Kindheit zurückfinden. Zum gnadenhaften Anbeginn, frei von der Zerrüttung, der Unruhe und Qual der Sünde, vor diesem ganzen Schmutz und dieser Falschheit. Und wir wenden uns an Sie als Kind, Maria, du schönstes aller Kinder Gottes, du strahlender Morgen des Heiles, die du niemals deine Hingabe und Weihe an Gott rückgängig gemacht hast. Erbitte du auch mir, der ich durch die Sünde alt geworden bin, wieder als Kind vor Gott zu leben, rein und klar, wahrhaftig und edel, von Vertrauen und Hochherzigkeit beseelt und erfüllt von kindlich liebendem Eifer und eifriger Liebe zu Gott und den Menschen, so wie du es warst. Amen.